Rausch.
Genau wie beim letzten Mal.
Das immer wieder.
Ist aber eine zweite Folge.
Ja.
Hallo.
Hallo Lilith.
Bist du immer noch nervös?
Ja, ich bin immer noch. Diesmal habe ich die schwitzi Hände.
Ich auch.
Wow, das ist auch krasser.
Ja, okay. Was machen wir heute? Ach, bevor wir erzählen, worüber wir reden, in der letzten Folge ist der Lotti ein kleiner Fauxpas unterlaufen.
Ein kleiner wissenschaftlicher Fauxpas. Und zwar habe ich ja gesagt, dass der Himmel in Wirklichkeit lila ist. This is wrong. Und zwar ist er blau. Und Liliths Bruder hat uns einen wissenschaftlichen Kauderwelsch Text geschickt. Und mein Grundschulfreund Torben hat es in knackigen Sätzen zusammengefasst. Und zwar hat Torben uns erklärt, dass der Himmel blau ist, weil die blauen Lichtanteile des Sonnenlichts in der Atmosphäre am stärksten gestreut werden, also in alle Richtungen verteilt werden. Und deswegen ist der Himmel blau oder erscheint uns blau, weil ja auch jeder eine andere Farbwahrnehmung hat. Ja. Danke, Torben!
Ja, das fand ich auch richtig verrückt. Wie gesagt, mein Bruder hat einen sehr, sehr langen Text geschrieben. Es war irgendwas mit Wellenlänge und so. Ich habe es ehrlich gesagt immer noch nicht verstanden. Aber was ich verstanden habe, was mit den Farben, was du gerade gesagt hast, mein Bruder hat nämlich auch gesagt mit den Farben, wenn der blau aussieht, dann ist der nicht eigentlich lila, weil Farben sind schon nur das, was wir auch sehen, weil das ist, passiert ja alles in unserem Gehirn. Und also die Farben, die passieren irgendwie in unserem Gehirn. Und aber das bedeutet ja, dass theoretisch das, was die Lotti als lila sieht, vielleicht sehe ich das ja, also vielleicht ist das auch mein Lila, aber vielleicht ist Lottis Lila ein anderes Lila als mein Lila und wir werden es nie herausfinden.
Crazy,
weil ja
shit,
unsere Gehirne. Und vielleicht ist das, was Lottis Lila ist, was auch mein Lila ist, eigentlich, also Lottis Lila könnte zum Beispiel eigentlich mein Grün sein. Brainfuck, das macht mich richtig nervös. Ich habe schlaflose Nächte seitdem.
Oh, dammit. Okay, wow. So, ein kleiner Rant.
Ja.
Dann würde ich sagen, gehen wir heute, weil wir ja letztes Mal so viel im wissenschaftlichen Bereich waren, gehen wir dieses Mal auf den praktischen Bereich, richtig?
Genau. Ja, das machen wir, weil da reden wir einfach ein bisschen über unsere Praxiserfahrungen, über unsere beruflichen Schnupperkurse.
Genau.
Ein bisschen, wie sagt man das, Ablenkung zum Studium.
Ja. Das finde ich aber wirklich, dass
aber
Studentenjobs ganz gute Ablenkung sind.
Weil es sind ja jetzt Semester vorlesungsfreier Zeit,
genau.
Semesterferien in Anführungsstrichen.
Vorlesungsfreie
Ferien.
Zeit.
Ja, in Semesterferien geht es ja erst so richtig los.
Aber hallo.
Und jetzt stehen nämlich die Hausarbeiten wieder an. Deswegen haben die Leute nicht überlegt, wir bauen die Folge wie eine Hausarbeit auf. Zumindest
pseudomäßig.
Erklär mal wie.
Genau, also zuerst kommt eine Einleitung. Und,
das war eben schon.
Ach so, genau,
okay?
Das war die Einleitung. Okay, jetzt kommt aber der Methodenteil.
Oh ja.
Und zwar, okay. was unsere Methode ist für diese Hausarbeit. Und das ist die Feldforschung für die Ethnologen unter euch. Das habe ich letztens für eine Klausur gelernt. Das bedeutet ungefähr so viel, wie dass man quasi an einem, dass man Sachen untersucht, indem man an ihnen teilnimmt. Und in der Ethnologie bedeutet das, dass man quasi vermeintlich fremde Kulturen an denen teilnimmt und sie daran untersucht. Und das machen wir jetzt, würde ich sagen, ist.
Wir nehmen teil an den Jobs sozusagen.
Und untersuchen die eben durch die Feldforschung.
Genau. So machen wir es.
Beautiful.
Genau, erstmal wollten wir kurz darüber reden, so noch einen kleinen Einstieg, bisschen allgemein. Studentenjobs ist ja so eine Sache. Also theoretisch könnte man auch sagen, ist viel geiler, wenn man sich einen faulen Lenz machen kann.
Ja.
Weil es, also auch in der Schule zum Beispiel, in der Schule, also irgendwann an der Oberstufe schon, aber in der Schule wäre ich. Habe ich nicht gedacht, so, ich muss jetzt unbedingt arbeiten. Da habe ich gedacht, nee, ich muss lernen. Nee, gar keine Zeit für eine andere Scheiße. Aber jetzt gehört es irgendwie so ein bisschen dazu. Ich meine, auf der einen Seite, manche Leute, also, naja.
Ich finde, weil man von den Eltern unterstützt wird und wir beide haben ja das Glück, dass es so ist.
Aber es
ist
nämlich auch nicht so, also ich muss schon, nur für den Geld von meinen Eltern müsste ich sehr, sehr, sehr sparsam leben.
Genau, also ein Urlaub ist da nicht mit drin. Genau, es ist halt irgendwie dann.
Oder eine Wohnung in Frankfurt.
Die auch nicht, ne, genau. Also, ne, Essen, Schlafen.
Ja.
So. Und wenn man dann 25 ist, so ist es ja hier in Deutschland, dann ist man ja, glaube ich, auch nicht mehr familienversichert.
Ja.
Und
das ist richtig scheiße.
Genau,
wird das
dann geht das richtig los. Das bedeutet, dass eigentlich alle Studis über 25 dann so Abgaben zahlen müssen. Und dann spätestens ist man, glaube ich, sowieso dazu, muss man arbeiten. Aber ich finde auch, es gehört irgendwie so ein bisschen mit dazu.
Aber deswegen ist es auch ein bisschen ein Privileg, sagen zu können, ich arbeite jetzt, also was heißt hier ein bisschen, ist voll das Privileg, sagen zu können, ich arbeite, damit ich schön in den Urlaub fahren kann.
Ja, genau.
Oder zum Beispiel, wir können ja auch uns so Jobs suchen, die ein bisschen was mit unserem ja. Studiengang auch zu tun haben.
Genau, weil die meisten Studenten, die nehmen ja dann doch einfach, was man bekommen kann, so Kellnern, Babysitten, einfach sowas. Wobei es ja hier auch an unserer Uni, hier in Frankfurt, an der Goethe-Uni ein ganz cooles Angebot gibt vom Career Service, wenn ihr denen noch nicht auf Instagram folgt. Die haben oft Jobangebote, die studienmäßig gelinkt sind. Also so gut für BWL, Jura, Vivi, aber zum Beispiel zum Teil auch so ein bisschen soziologiemäßig unterwegs sind. Also wenn ihr noch auf der Suche seid, dann husch, husch.
Aber irgendwie gehört es auch ein bisschen dazu. Irgendwie, es war ein bisschen Social Pressure, aber ich fände es auch irgendwie komisch, gar nicht zu arbeiten. Da würde ich, ja, ich irgendwie auch denken, okay, eigentlich wäre es schon entspannt, aber irgendwie fände ich es auch.
Ist ja auch komisch. Immer eine ganz schöne Ablenkung, ne?
Ja, man lernt ja auch viel. Zum Beispiel bei meinem Arbeiten habe ich das Gefühl, erst so richtig gelernt, mit Erwachsenen umzugehen, mit Erwachsenen zu sprechen, weil ich selber bin kein Erwachsener, ist ja logisch. Ich bin ja erst 22. das hatte ich vor allem in meinem FSJ, da habe ich dann, weil da alle so alt waren.
Ah, okay.
Vorher habe ich irgendwie, immer hatte ich Hemmungen, mich mit unter dem Erwachsenen so unterhalten. Das ist scheuert.
Aber ich finde auch oft, dass man bei diesen Jobs, also ich habe zum Beispiel schon zur Abiturzeit angefangen zu arbeiten, dass man sich da auch manchmal so Sachen anhören kann, wo irgendwie man als Studi oder als Abiturientin so ein bisschen verschäkert wird. So Sachen wie, mir sind zum Beispiel beim Kellnern oft Teller runtergefallen, like every time.
Oh, mir ist auch mal beim Kellnern einer Frau, die hat ein, wie heißt es nochmal, dieses orangene Gesöff.
Aperol-Spritz.
Ja, genau. Und dann habe ich sie an den Tisch gebracht und es ist komplett über ihre ganze Hose gelaufen und sie wollte danach noch ins Kino.
Hammergeil. Kann sie ja trotzdem machen.
Aber einmal ist mir ein Bier umgefallen und es ist da wirklich schon am Umfallen. Auf dem Tablett, ist auch schon gefühlt Tablett, aber ich habe es wieder ausbalanciert. Es stand wieder. Ja.
Toll. Mhm. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich da finde, dass man, oder ist mir oft passiert, dass ich mir dann so Sachen anhört, wie so, ja, das Abitur alleine, das reift nicht, da muss man sich auch mal ein bisschen, ihr hört doch was anderes dazu, nicht kein Verhalten wie ein Elefant in Porzellanladen drinne. Oder, keine Ahnung, zum Beispiel das. Also da ist ja auch so ein Klischee von diesem Studentenjob von wegen so, ja, hier und das macht dann einfach irgendein Hiwi, kocht ja, dann viel Kaffee
stimmt,
und so.
Allein das Wort Hiwi ist ja eigentlich ein hilfswissenschaftlicher
MitarbeiterIn.
Ja, aber Hiwi, ich benutze, also auch, ne, das Wort, das benutzt man so generell, wenn man so beschreiben will, dass jemand so
genau
niedere Arbeiten
genau,
macht.
Genau,
genau. Ja, stimmt schon. Aber nee, das hatte ich eigentlich nicht so unbedingt das Gefühl.
Lucky you. Was ich aber auch schwer finde an Studentenjobs, die berufliche Erfahrung, die man da anscheinend mitnimmt. Also ich habe ja gerade schon von dem Career Service gesprochen, der Uni, aber oft ist es zum Beispiel bei unserem Studiengang oder bei so geisteswissenschaftlichen Studiengängen schwierig.
Vor allem, weil man jetzt explizit bei uns für so einen richtig coolen Studienjob, der schon so richtig was mit jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Redaktion oder so zu tun hat, musst du halt irgendwie schon so richtig was können.
Genau. Und ich finde, das kriegt man auch nicht so richtig irgendwie jetzt in Studijobs mit. Also ich habe das zum Beispiel unter anderem durch ein Praktikum irgendwie herausgefunden. Ich meine, bei dem Praktikum, das war bei einer Produktionsfirma, da musste ich viel machen, wie Stühle aufbauen oder die Kaffeemaschine, die Küche und das Klo sauber machen, die Zalando-Bestellung meiner Chefin wieder zurück zur Packstation
das
bringen.
Das ist nicht so weird, das ist mir echt noch nie passiert. Das ist ja so voll das Klischee, aber dass das tatsächlich passiert.
Aber ich habe eben auch viele coole Sachen machen können, wie irgendwie ein Treatment schreiben.
Was ist ein Treatment?
Ein Treatment ist ungefähr sowas wie so eine Art Exposé zu einem Beitrag oder zu einem Film, dass du da sagst, was du gerne, wie dieser Beitrag behandelt werden soll, was du da für eine Story hast ungefähr und wie er bildlich aussehen soll. So habe ich zumindest damals so ein bisschen geschrieben. Okay. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts komplett falsch. Aber so ungefähr würde ich sagen, kommt das schon hin. Oder keine Ahnung, irgendwie, dass ich da was recherchieren sollte und dass es dann da in der Redaktionssitzung irgendwie besprochen wurde. Das war schon cool. Aber es hatte eben auch viel davon, einfach so, genau, typischen Klischee-Praktikaufgaben zu machen. Trotzdem würde ich sagen, dass mir das sehr geholfen hat, um irgendwie meine späteren Hoffnungen so ein bisschen einzugrenzen, was ich gerne machen möchte oder nicht.
Ja, das finde ich an sich auch, naja, nee, finde ich eigentlich nicht. Also ich finde, dass man auch in seinem Job, in dem man arbeitet, auch eben so für die Zukunft Erkenntnisse kommen kann. Aber ich wollte, bevor ich das erzähle, noch kurz einwerfen. Ich habe das Gefühl, das haben wir vorher nicht deutlich genug gemacht. Props an alle Leute, die ihr ganzes Studium selber finanzieren müssen, weil das
aber ist hallo.
Natürlich schon sehr, sehr viel Stress. Nicht, dass das hier irgendwie so rüberkommt, dass wir hier so irgendwie darüber reden, wie hart das alles ist. Und, aber eigentlich müssen wir irgendwie nur einmal die Woche arbeiten.
Ja, genau. Das stimmt.
Genau, ich wollte sagen, ich finde schon, dass man auch, naja gut, ich habe halt jetzt den Vorteil, dass in meinem aktuellen Job ich schon auch in dem Bereich arbeite. Also ich arbeite an einem Hörertelefon von einem Radio. Ich meine, es ist nur Hörertelefon, könnte man auch wieder sagen, ist so ein Hiwi-Job. Aber man kriegt da halt trotzdem viel mit. Das heißt, ich arbeite schon in dem Bereich. Auf der einen Seite finde ich das fast noch stressiger, weil eigentlich der Job hat für mich sehr, sehr viele Nachteile. Weil er ist sehr, sehr früh. Es ist da nicht so flexibel, also man muss so und so viele Schichten arbeiten. Ich habe zum Beispiel auch mal wo gearbeitet, wo man auch mal irgendwie nur dreimal im Monat arbeiten konnte, aber da musst du irgendwie auf 6 Schichten mindestens kommen. Und man muss noch so extra Schichten machen und es ist vor allem eine Stunde von, oder 45 Minuten von mir zu Hause weg. Also eigentlich, so für den Stressfaktor, wäre es viel sinnvoller, mir einfach irgendwie irgendeinen anderen Job zu suchen. Aber naja, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Genau, aber finde ich nämlich deswegen schon, dass mich die Jobs schon auch voranbringen in meinen Erkenntnissen für die Zukunft, weil der Hauptkonflikt, der sich aus all meinen Jobs eigentlich ergeben hat, ist so ein bisschen, dass ich nie so weiß, das wird jetzt vielleicht ein bisschen fachspezifischer, aber ihr könnt trotzdem dranbleiben, weil ich habe eine lustige Story zu erzählen.
Sehr gut.
Wie fasse ich das jetzt zusammen? Und zwar, ich habe in einer Kneipe gearbeitet, das war eine Kulturkneipe und ich habe ein FSJ gemacht in einem kleinen Theater. Und ich habe ein Praktikum bei einem freien Radiosender gemacht. Das heißt, es waren alles so Kulturbetriebe, sage ich mal.
Merk schon.
Und auch alles so recht kleine. Und die locken einen immer so damit, dass sie sagen, ja, du kannst aber bei uns eigene Sachen machen, du kannst richtig viel selbst machen. Und auf der einen Seite ist es auch so, vor allem bei diesem freien Radiosender, weil halt das Prinzip freier Radiosender relied halt darauf, dass Leute da Sendungen machen. Und da konnte man auch wirklich was machen. Aber da war es auch so, das ist dann so unordentlich. Und da hat es auch so komisch gerochen.
Klischee.
Ein bisschen so, wie es auch hier in diesem Studierendenhaus riecht, ehrlich gesagt. Nach so alten Pizzakartons und kleinen Kindern.
Ich finde, es riecht eher nach Kaffee und Zigaretten.
Echt? Ja. Nee. Ich finde, es riecht irgendwie weird. Naja, und auf jeden Fall, dann habe ich eben dieses FSJ im Theater gemacht. Und da ist mir dieser Konflikt auch nochmal sehr bewusst geworden. Weil da war, erstmal haben die zum Beispiel nur wöchentlich ihren Dienstplan ausgegeben, wo ich mir denke, wieso? Also wieso kann man das nicht monatlich planen? Weil die Veranstaltungen waren ja monatlich. Also das waren schon, das wusste man schon lange vorher, wann welche Veranstaltung ist. Dann gab es 4 Chefs und eigentlich hatten die schon auch alle ihren eigenen Aufgabenbereich, aber für uns FSJler war das eben immer mega, wir wussten nie so genau, zu wem sollen wir es gehen und und irgendwie war alles so chaotisch und das Büro war auch ganz unordentlich und alles war so chaotisch und ich liebe Ordnung, ich will Struktur. Ich möchte, dass meine Stifte auf meinem Schreibtisch, die sollen alle symmetrisch, alle nebeneinander liegen und alles muss so, alles in Ordnung haben. Ja, so schlimm ist es auch nicht. Aber nee, das finde ich irgendwie nice. Und auf der einen Seite, ich so ein 9-to-5-Job, weißt du?
Mm.
Aber auf der anderen Seite, in dem Bereich, in dem wir wollen, gibt es, glaube ich, sowas gar nicht so richtig. Beziehungsweise, I don't know, because ich war immer nur in so kleinen Kultursachen. Und auf jeden Fall haben diese in dem Theater, nicht nur, dass es da auch so unordentlich war, Kulturtheater oder generell Theater, darüber können wir mal eine extra Folge machen, die haben ein Problem mit Nacktheit.
Ich glaube nicht, dass sie ein Problem damit haben. Ich glaube, es ist einfach gerade voll im Trend.
Nee, die haben Probleme damit. Und zwar in dem Sinne, dass im Theater, vor allem im so Artsy-Fancy-Theater, die Leute, also die haben einen Fetisch. Die müssen immer den Menschen ihre Geschlechtsteile ins Gesicht
halten. Manchmal passt es aber auch einfach
nicht. Ja, ich habe dieses eine Stück, was wir uns angeguckt haben, das war so ein weirdes Stück. Da war ein Maulwurf dabei. Ein großer Maulwurf auf einer großen Insel. Es war total merkwürdig.
Ich mochte nicht gern das Stück.
Ja, aber es war auch total merkwürdig.
Mhm.
Naja, merkwürdig heißt ja nicht gleich schlecht.
Nee, es bedeutet, dass man sich das merkt. Das ist wirklich
zu
merken. I like.
Und da hat sich auch irgendwann einer ausgezogen. Das fand ich so richtig obvious. Alter, der hat sich wirklich, also das hatte gar keinen Sinn fürs Stück. Der hat sich wirklich nur ausgezogen, weil er den Leuten hier mal sich sagen wollte, hi,
das ich hatte, bin free. Das hatte schon Sinn nackt. Fürs Stück, given the fact, dass wir uns ja auf einer Insel befunden haben. Und er dann ja im Wasser war. Egal, weiter.
Und in diesem Theater gab es auch ein Stück, wo die Leute
wo du dein FSJ gemacht hast.
Genau. Und so kam es durch diesen komischen Theater, wir ziehen uns alle aus, Fetisch, dass ich meinen Chef nackt gesehen habe.
What? Shit.
Mein krass. Lieblingschef auch noch.
Oh nein.
Und es ist nicht so, dass man sich denken könnte, oh, ein junger, gut aussehender Chef im Theater, ein Startup-Unternehmen, der hat den Laden gerade übernommen und shakert ein bisschen mit den FSJlerinnen. Nein, der war so alt wie meine Eltern. Und alt.
Oh, du.
Ja, also ich mochte den schon sehr gerne, aber... Auf jeden Fall erzähle ich euch mal die Geschichte. Und zwar, kommen wir immer zum Punkt hier. Also ich bin, die haben für ein Stück geprobt und ich bin auf die Technik. Die Technik war im gleichen Raum wie die Bühne, aber auf so einer Art Balkon.
Ja.
Ich musste irgendwas mit dem Techniker besprechen, bin also kurz hin, habe irgendwas mit dem gesprochen, drehe mich kurz nach links zur Bühne und da steht halt so ein Typ, nicht mein Chef, ein Schauspieler, der war auch alt, sehr dünn und lang, hatte einen langen Pferdeschwanz, einen langen, knöchigen, schlaksigen Körper und hatte Boots an und einen leopardenfarbenen Tanga und sonst nichts.
Ja, so muss es sein.
Und ich war so, upsi, was geht denn hier vor sich? Hab ich nochmal wieder umgedreht, mit dem Techniker geredet und dann habe ich mich irgendwann nochmal umgedreht und dann war der Mann nackt. Ja.
Den Tanga, den Leo-Tanga, der war weg.
Der war weg. Dann, und dann hat er da, stand er da mit seinem...
Gemächt.
Seinem alten, faltigen Gemächt. Das war zu viel für meine unschuldigen Augen. Naja. Zur Erklärung, dieses Stück am Ende machen die da so ein Striptease. Das gehört da zum Stück. Und ja, als sie es dann aufgeführt haben, wusste ich das ja eigentlich schon. Aber, das heißt, ich hätte weggucken können. Aber irgendwie, ich konnte dann auch nicht.
Die Temptation was too big. Alles klar.
Ja, das wollte ich einmal mal erzählen. Fand ich, ja, es war ein bisschen crazy. Dann dachte ich mir auch so, Alter.
Ja, thanks for sharing.
Das hat zum Stück gehört, aber trotzdem. Allgemein waren es auch. Das war einfach chaotisch.
Okay.
Und ich brauche Struktur. Aber die Lotti, die hat nämlich schon immer Strukturjobs gehabt. Die Lotti ist nämlich schon big professional in business, seitdem sie neun ist. Die Lotti war nämlich mal Kinderreporterin.
Right. Ja, genau. Also Lilith und ich sind aber in die gleiche Richtung, nämlich hoch hinaus. Wow.
Ja.
Ja, genau. Also, Logo Kinderreporterin. Und es war auch eine coole Angelegenheit. Also ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Full-on-Job war, weil ich natürlich trotzdem irgendwie ein bisschen mir viel in die Hand gegeben wurde und ich jetzt nicht so viel, ich irgendwie so viel machen musste wie bei einem Praktikum in der Medienbranche zum Beispiel. Aber es war auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung, die mir, glaube ich, auch jetzt so schon damals weitergeholfen hat, so von wegen, was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin irgendwie.
Da warst du gerade mal 9 oder so, gell?
Das habe ich gemacht von 9 bis 14 ungefähr. Und ich habe auch coole Menschen getroffen. Mein erster Take war auf der Berlinale. Ich glaube, das war, ich weiß gar nicht genau, wie viel Berlinale es war. Aber es war sehr cool, weil da sollte ich auch so über einen roten Teppich laufen und so Luftküsse werfen und so.
Luftküsse werfen?
Ja.
Hier kommt die Logo-Kinderreporter an.
Kleiner sexy Vamp. Und habe dann im Anschluss Moritz Bleibtreu und so getroffen. Und das Tollste eigentlich an diesem Tag war, dass ich im Kino saß, der Kinderberlinale. Und auf einmal tippt mir jemand hinten auf die Schulter. Ich drehe mich um, gucke in ein Gesicht, das ich nicht kenne. Hält mir der junge Herr sein Buch hin und sagt, kann ich ein Autogramm haben? Und ich so, ja, okay. Und dann habe ich ein Autogramm gegeben, nur weil ich ein gelbes T-Shirt anhatte auf dem Vorstand-Logo Kinderreporterin.
Ja, das war dein erstes.
Ja, also ich habe damals.
Einziges Autogramm.
Stimmt gar nicht, meine Scheine muss ich auch immer unterschreiben und meine Immatrikulation.
Wir müssen in TFM, das läuft bei uns nicht online, wir müssen noch so Zettel ausfüllen für unsere Noten. Reden wir mal anders mal drüber.
Genau. aber ja, das war eine coole Veranstaltung und ich habe auch andere, also so hier zum Beispiel die Königin von Schweden, Königin Silvia, das war ganz cool. Da musste ich einen Knicks machen und dachte erst, alle verarschen mich, aber it was for real. Und wen ich auch getroffen habe, falls ihr im Schwimmgame drin steckt, die Olympiasiegerin von 2008, Britta Steffen, und ihren damaligen Freund Paul Biedermann, die habe ich auch beide getroffen. Und
ja, die Britta
so
und der Paul. Falsch, die Alten, die Guten.
Meine Friends. Okay. Und genau, also es war eine coole Erfahrung und ich bin auch sehr dankbar dafür. Und genau, weil ich aber früher so viel geschwommen bin, ich würde sagen, ich war Poseidon-in, ne? Form von Poseidon.
Poseidina.
Nee, Poseidon-in.
Okay.
So einfach. Und daraus resultierte einer meiner Studijobs. Also da habe ich noch nicht studiert, das war eher während der Abi-Zeit, da war ich Schwimmlehrerin und das war eine spaßige Veranstaltung, weil die ganzen, also du kannst dich ja auf gar nichts anderes wirklich mehr konzentrieren, wenn du mit Kindern arbeitest. Die sind ja so vereinnahmend.
Ja,
doch. Ja, also man muss sich irgendwie ständig um die kümmern. Und eine dieser Gruppen, die war besonders nervig. Also in diesen Gruppen waren immer ungefähr 7 Kinder und man war mit denen im Wasser. Und aus dieser Gruppe waren 3 von den 7 Kindern des Todes anstrengend. Das war Next Level. Der eine hat irgendwie immer geheult, wenn er nicht schnell genug wieder da war. Dann gab es eine, die, und die ist wichtig für diese Geschichte, die hat mich so sehr an mich erinnert. Die war immer ganz groß.
Deswegen ist sie wichtig.
Und die war ganz, ganz nervig. Die war mit den Gedanken immer irgendwo anders. Die hat die anderen geärgert, die hat nicht zugehört, die war Prinzessin, was weiß ich, keine Ahnung. Und hat so genervt und
Lotti, da so kommt der Selbsthass aus mir raus. Das ist doch gar nicht nervig.
Auf jeden Fall gab es dann am Ende immer die letzten 5 Minuten, da durften die Kinder dann springen. Und wir hatten den Deal, dass ich immer den Tauchring auf den Boden werfe, die Kinder dann reinspringen, ihn tauchend hochholen und sie ihn mir dann wieder zuwerfen, sobald ich gesagt habe, jetzt wird geworfen, dass ich ihn eben dann auch wieder auffangen kann. Und in den letzten 5 Minuten durften auch immer die Eltern reinkommen. So, also, ne? Schöne Szene, die Eltern sitzen da, gucken sich an, wie toll ihre Kinder springen. Die Kinder holen den Ring hoch, alle sind glücklich. Dann gab es eine kurze Minute und da hat dieses Mädchen, die mich so sehr an mich erinnert hat, Lucia, ist gesprungen und hat den Ring wieder hochgeholt, schwamm dann dahin und ich drehe mich um und will sagen, du kannst werfen. Da trifft mich der Tauchring am Auge. Lilith, ich hatte danach ein blaues Auge. Das hat so weh getan. Kannst du gar nicht vorstellen, wie weh. Also so einen scheiß Schwimmring gegen das Auge zu kriegen, es tut so weh. Ich habe angefangen zu heulen. Ich habe angefangen zu heulen vor den Kindern, vor den Eltern. Und es war richtig still in diesem Bad. Es war richtig ruhig. Man hat nur mich gehört, wie es so war.
Scheiße.
Das ist so unangenehm. Und dann tippte mich auf einmal das eine Kind an und so, Lotti, ist alles okay? Ich so gesagt, ja, es ist alles gut. So, okay, können wir dann weitermachen? Und haben wir weitergemacht.
Kein Erbarmen.
Gar keins. Ja, aber das war, ich glaube, es ist meine Drinking-Story vom Schwimmunterricht bei dieser Schwimmschule. Es hat viel Spaß gemacht. Es war ein toller Job. Abgesehen vom Tauchring und dem blauen Auge dadurch.
Das glaube ich dir.
Ja.
Ach, Mensch.
Okay, wie wäre denn jetzt unser Fazit zu dieser Hausarbeit?
Oh, ja, ist eine gute Frage, gell?
Ja, jetzt haben wir hatten ja beide ein bisschen unterschiedliche Meinungen.
Mhm. Du meinst, dass Arbeiten ist hauptsächlich, naja, du bist schon so ein bisschen, Arbeiten ist halt irgendwie für einen praktischen, nee, für also der nicht der Praxis im Sinne von praktischen Arbeit wegen, sondern muss halt, ne?
Ja. Oft muss es halt, während ich, also ich finde, dass man berufliche Schnupperkurse, die richtigen beruflichen Schnupperkurse, finde ich, passieren während Praktika.
Ich habe halt noch nicht so, so viele Praktika gemacht und eben die ich gemacht habe, waren eben alle in diesen Kulturbetrieben, die irgendwie so.
Da waren sie alle nackig.
Die schon cool sind, weil man da schon viel machen kann selber, aber irgendwie, mir fehlt da so ein bisschen die Struktur. Ja, doch, einfach ein bisschen verklemmt wahrscheinlich.
Ja.
Aber das ich schon auch finde. Ich finde, dass man schon auch beim Arbeiten, wenn man halt eben das Glück hat und einen Job findet, der schon was mit dem, in dem Bereich irgendwie zu tun hat, in dem man arbeiten will, kann es halt schon vorwärts bringen. Ich meine, wenn man irgendwie zum Beispiel als Lehrer irgendwie so, wie heißt das nochmal? Heißt das noch E-Helfer? Bin mir nicht sicher.
Puh, keine Ahnung.
Aber eine Freundin von mir hat zum Beispiel die studiert Psychologie. Naja, aber trotzdem, sie hat zum Beispiel so auf ein Mädchen in der Schule, die Schulbegleiter oder so war die, glaube ich.
Ah ja, krass.
Und ja, naja, deswegen. Also ich finde, es kann schon helfen.
Also vielleicht können wir ja das Fazit ziehen, dass es auch ein bisschen auf den Studiengang ankommt.
Ja.
Meine Mitbewohnerin macht zum Beispiel auch.
Auf das Glück, was man so findet. Und wie sehr, weil zum Beispiel Kellnern ist ganz gut geldtechnisch wegen dem Trinkgeld,
ja,
zum,
genau,
Beispiel.
Ja. Also sind wir uns hier nicht so sicher. Aber die Feldforschung hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Man darf ja auch bei der Hausarbeit mal ein Fazit mit Fragen.
Genau, was dann weiterführen könnte.
Ja, wie sie im Theater immer sagen. Meine Theaterdozentin sagt immer, im Grunde, man darf nie zufrieden sein. Man muss sich immer mehr fragen. Eigentlich muss man immer frustriert sein und immer sich so denken, mein Gott, ich finde keine Antwort. Wow, ich muss die ganze Zeit weiterdenken. So.
Great.
Ja, so, Auftrag. Es gibt keinen Auftrag. Was rede ich hier? Okay, Quatsch.
Okay, dann hast du heute Was hast du uns mitgebracht? Eine kleine Empfehlung, war?
Richtig, ich habe einen Film wieder, wie letztes okay. Mal.
Schön.
Mitgebracht und dann stelle ich das einfach mal vor.
Na dann mal los.
Also es geht um Call Me By Your Name. Ist ein Film aus dem Jahre 2017 und es ist ein Coming-of-Age-Drama, das eine gleichgeschlechtliche Liebesgeschichte erzählt.
Schön.
Mhm. Coming-of-Age ist übrigens so, also es ist ein Genre, da geht es so grob gesagt ums Erwachsenwerden. Und zur Handlung, Elio, also der Protagonist, ist 17 Jahre alt. Wie jedes Jahr verbringt er den Sommer mit seinen Eltern in einer Villa irgendwo in Norditalien. Und dort geht er also seinen Hobbys nach, er liest, er spielt Klavier, geht schwimmen, macht ganz viele tolle Sachen, wo man sich so denkt, oh wow, er liest, er spielt Klavier, er geht schwimmen.
Und das scheint immer die Sonne.
Also er macht halt eben so typische, ich habe Sommerferien und keine Ahnung, was ich mit mir anfangen soll, Sachen. Gammelt auch viel rum. Und sein Vater ist Professor für Archäologie und forscht vor Ort in Norditalien da an antiken Skulpturen. Und zu seiner Unterstützung stellt er einen 24-jährigen Doktoranden aus Amerika ein, Oliver. Und Oliver ist groß, selbstbewusst, fast schon ein bisschen arrogant und vor allem hat Oliver mächtig Haare auf der Brust. Er ist ein echter Mann. Irgendwie ist Oliver komplett oder zumindest scheint er irgendwie komplett zu sein, gerade im Vergleich zu Elio. Denn Elio steht eben daneben und er ist mitten in seiner Entwicklung, weiß irgendwie noch nicht so wirklich, wer er ist und was er sein will und wo er hin will. Und das wird auch nicht von seinem verzweifelten Versuch, sich seinen spärlichen Oberlippenbart zu rasieren, versteckt. Das ist eine ganz schöne Szene. Und jetzt müssen eben diese beiden so unterschiedlichen jungen Männer miteinander auskommen, denn den Sommer über wohnen sie zusammen. Doch nach anfänglichen Spannungen merken die beiden, dass sie wohl doch so einiges gemein haben. Und dann verlieben sie sich ineinander.
Hm.
Und Elio, der ist das erste Mal in einen Mann verliebt und eigentlich ist er überhaupt das erste Mal so richtig verliebt. Daneben Oliver, der kämpft noch ein bisschen mit Gewissensbissen, weil er ist ja auch der Mitarbeiter von Elios Vater und er ist auch sieben Jahre älter als Elio. Aber naja, wo die Liebe eben so hinfällt, kann man nichts machen. Den Rest des Sommers verbringen sie also ihre Zeit gemeinsam. Klar ist jedoch, dass Oliver Ende des Sommers wieder zurück nach Amerika gehen wird. Der Film überzeugt allerdings nicht nur durch seine Handlung, weil mich hat vor allem die Ästhetik total geflasht. Also vor allem die Ästhetik im Bild. Es sind wenig Bewegungen, sehr entspannte Cuts, nicht so schnell, sondern alles schön gediegen und vor allem viele so starre Bilder. Also das bedeutet, die Kamera filmt halt eben nur einen Ausschnitt und gibt so viel Raum für die Handlung, ohne irgendwie mit wilden Kamerafahrten oder ausladenden Schwenks da groß einzugreifen. Aber trotzdem strahlen die Bilder total viel Stimmung aus und vor allem in der ersten Hälfte des Films, wo Oliver und Elio sich noch annähern, wird durch fast schon malerische Stillleben, also es hat wirklich so einen Kunsttouch, ganz viel Atmosphäre eingefangen. Und auch der Ton lebt von dieser Ästhetik, obwohl der Film sehr ruhig ist, ist er nie still, weil die Bilder werden immer untermalt von Geräuschen, sei es Vogelgezwitscher, Wasserplätschern, Fahrradspeichen, immer irgendwelche sommerlichen Hintergrundgeräusche sind zu hören, was dem Ganzen auch nochmal so einen ganz Sommer, also so einen Sommertouch gibt. Ein Sommerfilm ist es auf jeden Fall. Und zusätzlich hat der Film einen wirklich, wirklich wunderbar schönen Soundtrack. Es ist viel klassische Musik, aber ansonsten auch französische, englische und italienische Lieder, die immer passend zur jeweiligen Situation sind. Und mein allerliebstes Lieblingslied daraus ist Mystery of Love von, ich glaube, man spricht den Steven Sufjan.
Keine Ahnung.
Genau, das ist ein sehr, sehr schönes Lied.
Den mag ich auch gerne.
Zuletzt außerdem die Rollen super besetzt und vor allem Timothy Chalamet.
Bay.
Also der Elio spielt, ist sehr, sehr überzeugend. Der spielt momentan auch bei Little Women mit. Der ist gerade voll im Kommen. Der spielt irgendwie dieses Jahr einen mega vielen Film mit. Aber
ich glaube, er ist auch im Gespräch für James Dean als Schauspieler.
Oh, das würde passen. Naja, auf jeden Fall war er 2018 auch für den Oscar für bester Hauptdarsteller für Call Me By Your Name nominiert. Hat er leider nicht gewonnen, hätte er aber sollen, finde ich. Genau. Call Me By Your Name ist ein Liebesfilm, der unter die Haut geht. Ich könnte ja schon heulen, wenn ich bloß den Soundtrack höre oder an den Film denke. Sehr berührend. Aber irgendwie auf eine unkitschige, nie zu explizite und vor allem sehr natürliche Art. Und außerdem, Achtung, jetzt wird's doch nochmal kitschig, vermittelt der Film eine sehr schöne Message. Denn als Zuschauende kann ich mich total in Elios Lage hineinfühlen und dabei spielt es im Ende überhaupt keine Rolle mehr, ob man sich den Film als homosexueller, heterosexueller oder sonstig orientierter Mensch anschaut, weil die Gefühle, die Elio durchlebt, also Verliebtheit, Verwirrtheit, Liebeskummer, sind immer die gleichen. Also, Call Me By Your Name, Summer Feeling, Schmetterlinge im Bauch und schön zum Angucken ist er auch noch. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuziehen, gibt's mittlerweile auch, glaube ich, auf allen gängigen Streamingdiensten. Ich bin richtig verliebt in den Film.
Schön.
Ja. Du hast ihn auch schon gesehen, gell?
Ja, habe ich. Genau.
Stimmst du mir zu?
Ich stimme dir total zu. Sogar im Sommer im Freiluftkino, da war das alles noch viel, viel extremer.
Freiluftkino, Freilichtkino.
Große Tears und alles. Ja, gut.
Schön.
Schön war's. Dann bis zum nächsten Mal, ne?
Ja, wann ist das?
Vermutlich. In ungefähr 2 Wochen.
Ja, machen wir so.
Immer 2 wöchentlich. Wir versuchen's.
Ja. Weil wir haben ja eben schon gesagt, Arbeit,
Studium, Stress, daneben noch Hobbys einbauen. Ja, ich glaub's auch. Du fährst ja sogar noch in Urlaub, du.
Du doch auch.
Schelexe.
Nee, Urlaub immer mit faulen Lenz, du.
Ja, nee.
Ja, mal schauen.
Juli.
Ich habe keine Zeit dafür. Naja.
Dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.